70% der Bielefelder Studierenden wissen nicht, wo sie im Fall einer Diskriminierung Unterstützung bekommen können. Auch das hat die Gruppe Uni ohne Vorurteile mit ihrer Studie gezeigt. Ihre Forderung lautet deshalb: Die Uni Bielefeld braucht eine zentrale, unabhängige und professionelle Antidiskriminierungsstelle, in der Diskriminierungserlebnisse vertrauensvoll gemeldet werden können. Aber was genau bedeutet das in der Praxis? Um das herauszufinden, hat sich mein Kollege Steven Hartig mit Sarah Böger getroffen. Sie arbeitet für die Antidiskriminierungsberatung an der Universität Göttingen und berät und begleitet dort Studierende. Steven wollte von Sarah Böger zuerst wissen, wie genau sie denn Studierenden hilft, die zu ihr kommen und sagen: Ich wurde diskriminiert.
Ja, das ist sehr unterschiedlich von Person zu Person und es kommt sehr darauf an, was die Person wirklich möchte. Das heißt, es kann sein, dass jemand auf mich zukommt und ich verweise nur an eine Kollegin an der Uni, an eine andere Beratungsstelle, weil ich von Anfang an irgendwie das Gefühl habe, dass die Person dort besser aufgehoben wird. Es kann aber auch sein, dass wir einfach in Gespräche gehen und in diesen Gesprächen dann herausfinden, was ist passiert. Wie will ich damit umgehen? Was brauche ich jetzt gerade? Was möchte ich eigentlich selber, was jetzt passiert? So. Also es kann sein, dass wir uns dann treffen, telefonisch, per Videokonferenz oder persönlich. Und dass wir uns auch mehrfach treffen, bis wir das Gefühl haben, wir haben jetzt eine Strategie herausgefunden, die der Person gut tut, um mit der Diskriminierung umzugehen.
Was sind das so für Strategien?
Es kann auch ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was passiert ist, kann es sein, dass es mir gut tut, einfach damit selber einen Abschluss zu finden und das gar nicht so groß weiter zu thematisieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich das, was ich erlebt habe und was auch ungerecht war mir gegenüber, in Bahn lenken will, wo ich dagegen etwas tun kann, wo ich das Gefühl habe, okay, ich spreche das an der Universität, ich möchte, dass die Universität sich da auch mit drum kümmert. Oder auch die Verantwortung übernimmt, dass bestimmte Dinge nicht mehr vorkommen. Und natürlich kann es auch sein, dass es, wenn es jetzt nicht um unmittelbare Diskriminierung geht, also zwischen Personen, dass es einfach um Strukturen geht, die geändert werden müssen, um bestimmte Verfahren. Und dass das in der Beratung auch das Ziel ist, mit mir gemeinsam herauszufinden, wie komme ich dahin, was sind meine Möglichkeiten, wie kann ich das auch mit Unterstützung von unterschiedlichen Stellen an der Universität erreichen.
Und wie erleben Sie diese Studierenden, die da auf Sie zukommen? Sind die eher oft verunsichert, wie sie jetzt mit dieser Diskriminierungserfahrung umgehen sollen? Oder schäumen die auch mal vor Wut und Ärger und wollen am liebsten Köpfe rollen sehen, also zugespitzt gesagt?
Nein, also ich würde sagen, niemand will Köpfe rollen sehen. Natürlich ist manchmal auch sehr viel Frustration dabei. Aber letztendlich geht es oft darum, wenn ich mich überhaupt dazu entscheide, den Schritt zu gehen, ich gehe zur Antidiskriminierungsberatung und gehe aktiv in so einen Prozess irgendwie was anzugehen, zu vermeiden, dass sich das wiederholt, zu vermeiden, dass andere Studierende nach mir in eine ähnliche Situation kommen. Und daher, ja, ich würde sagen, die eigene Unsicherheit spielt auch oft noch eine Rolle, sich auch nochmal zu vergewissern, was ich gerade erlebt habe, das ist doch nicht normal, das ist doch irgendwie, das kann auch nicht okay sein. Und da einfach auch vielleicht nochmal die rechtlichen Rahmenbedingungen abzustecken, mich zu informieren, was mein Recht ist und was ich auch machen kann selber dagegen. Aber wenn es darum geht, Fälle auch universitätsintern zu bearbeiten, dann ist es meistens doch das Interesse zu vermeiden, dass es nochmal passiert, auch für andere.
Wenn wir noch einmal kurz einen Schritt zurücktreten, können Sie noch mal ein paar typische Beispiele geben, was das für Diskriminierungserfahrungen sind, vielleicht aus dem letzten Jahr, über die Sie sprechen mussten?
Meine Beratung ist ja sehr vertraulich und anonym, deswegen kann ich keine Einzelfälle benennen, aber Diskriminierung kann gehen von sehr subtiler Diskriminierung, von zum Beispiel rassistischer Ausgrenzung in der Vorlesung, dass mir auch aufgrund meines Aussehens, meiner Hautfarbe, bestimmte Kompetenzen abgesprochen werden oder meine Herkunft in Frage gestellt wird. Es kann aber auch sein, dass es eher sexualisierte Belästigung und Gewalt gibt unter Kommilitonen, genauso zwischen Dozierenden und Studierenden. Also es kann sowohl auf der sprachlichen Ebene passieren, es kann aber auch bis hin zu psychischer Gewalt gehen oder körperlicher Gewalt. Und es kann auch sein, dass es einfach, wie ich schon sagte, Verfahren sind oder Strukturen, die geändert werden müssen. Zum Beispiel gibt es aktuell in der Umstellung ins digitale Studium immer wieder Probleme damit, dass Menschen mit ihrem Geburtsnamen studieren müssen, auch wenn sie diesen Namen gar nicht mehr nutzen. Das trifft vor allem auf Trans-Studierende zu. und durch die Umstellung ins Digitale auch kaum neue Möglichkeiten finden müssen, die Dozierenden darauf hinzuweisen oder dafür zu sorgen, dass der richtige Name benutzt wird und nicht der Name, der eigentlich gar nicht mehr gültig ist und auch ein falsches Geschlecht bezeichnet.
Jetzt können Studierende bei Ihnen all diese Erfahrungen, diese Diskriminierung ja auch über einen Online-Meldebogen anonym an ihre Beratung melden. Warum ist das so wichtig?
Naja, man muss sich vorstellen, dass manche Situationen, gerade wenn es auch in den Bereich sexualisierte Gewalt geht, aber auch generell in jeglichen Abhängigkeitsverhältnissen, ja, dass man sich schon sehr viel trauen muss, um überhaupt darüber zu sprechen, auch allein schon im eigenen Freundeskreis. Und dass man sich auch sicher sein muss, dass man die Kontrolle darüber behält, was damit passiert, wenn ich darüber spreche. Das heißt, ob mein Name von Anfang an bekannt ist, es kann auch sein, dass ich erstmal etwas anonym melde, damit dann ein Gespräch beginne und vielleicht möchte ich trotzdem noch später namentlich was machen. Es geht aber gar nicht darum, so das einfach nur zu melden, sondern es geht darum zu sagen, ich habe hier einen Raum, ich kann darauf aufmerksam machen, ich kann auch einfach nur entscheiden, ich melde das hier, dann wird es erfasst und es bleibt bei mir vertraulich liegen und es passiert auch gar nichts damit, aber es ist einmal erfasst und ich hab ein Wissen darum als Antidiskriminierungsberatung, was an der Uni so passiert. Und wenn sich solche Fälle häufen, dann kann ich auch agieren. Aber letztendlich ist diese Anonymität total wichtig, damit auch ein Vertrauen erstmal da ist und bestehen bleibt. Und damit ich selber entscheiden kann, wie dann mit der Situation umgegangen wird und wo mein Name vielleicht fällt oder auch nicht.
Anonymität ist wichtig, verstehe ich. Würden Sie aber sagen, das verkompliziert auch an der einen oder anderen Stelle Ihre Arbeit? Sie haben erst schon angedeutet, dass diese Erfahrungen nicht nur immer zwischen Ihnen und der Person bleiben, sondern Sie das manchmal auch weiterleiten in die Universität geben, an die entsprechenden Stellen, die vielleicht angeschuldigt werden. Verkompliziert diese Anonymität das dann auch manchmal?
In meiner bisherigen Erfahrung war es eigentlich noch nie ein Problem, weil die Personen, die wirklich wollten, dass es weitergeleitet wird, dass da ein Verfahren stattfindet, in dem natürlich auch eine verursachende Person zu Wort kommt. Die Personen melden sich meistens auch namentlich, dass ich auf jeden Fall weiß, wer das ist, wer dahinter steht und was da genau passiert ist. Aber meine Beratung richtet sich sehr nach den Interessen und nach den Bedürfnissen der Ratsuchenden. Und es kann durchaus sein, dass mir diese anonymen Meldungen dann doch weiterhelfen, wenn ich mehrere Meldungen zum Beispiel zu einer Situation habe, einfach um Informationen zu sammeln und mir ein Gesamtbild zu machen, auch wenn manche Menschen sich mehr trauen, ins Detail zu gehen als andere. Ja, aber letztendlich ist das Wichtigste dabei, dass das Vertrauen auf allen Seiten bleibt und dass aber auch innerhalb der Universität damit vertrauensvoll und vertraulich umgegangen wird. Das heißt, wenn ich Fälle weiterleite und mit Kolleginnen dazu hole, zum Beispiel von den Gleichstellungsbeauftragten oder in den unterschiedlichen Fakultäten, die entsprechenden Ansprechpersonen, dann arbeiten wir alle vertraulich zusammen an diesem Fall und achten darauf, dass sowohl Namen von verursachenden Personen als auch von diskriminierten Personen vertraulich behandelt werden.
Einerseits können Sie mit Ihrer Arbeit, und ich glaube, das ist auch schon deutlich geworden, bestimmt viele Studierende in einer schwierigen Lage unterstützen. Andererseits kann eine Antidiskriminierungsberatung ja auch nicht alleine alle Ungerechtigkeiten dieser Welt abschaffen, haben Sie auch schon angedeutet. Können Sie sich an Momente erinnern, in denen Sie als Antidiskriminierungsberaterin an die Grenze Ihrer Handlungsmöglichkeiten gestoßen sind?
Ja, das ist leider gar nicht so schwierig, an die Grenzen meiner Handlungsmöglichkeiten zu stoßen, weil einfach die rechtlichen Rahmenbedingungen hier im Land Niedersachsen nicht so vorhanden sind, wie sie zum Beispiel in anderen Bundesländern mit einer Antidiskriminierungsrichtlinie vorhanden sind. Das heißt, wenn ich eine rechtliche Handhabung habe, dann sind meine Möglichkeiten, in Prozesse zu gehen, wo auch Konsequenzen gezogen werden können, viel höher. Und dann ist auch der Wille der Studierenden, sich zu überlegen, was sind meine Handlungsmöglichkeiten, was kann ich wirklich tun, ist einfach auch nochmal eine andere Situation. Und im Moment haben wir eigentlich die Situation, dass ich weiß, es ist eine Diskriminierung passiert und die Person weiß das. Und wir wissen aber auch beide, dass wir kaum eine Handhabung haben, weil die Person, die verursachend war, vielleicht nicht einsichtig ist, aber auch gerade an der Uni mit den Professuren, die wir haben, ist es auch wirklich schwierig, da in Prozesse zu gehen, dass die Menschen auch anerkennen, dass man sich sein Verhalten zum Teil einfach ändern muss, wenn das andere diskriminiert. Ich denke, wenn die rechtliche Grundlage gegeben wäre, dann könnte man in ein anderes Gespräch darüber treten und ganz anders zusammenkommen und sich überlegen, wie ist denn ein guter Umgang damit, mit Fremdbezeichnung und Selbstbezeichnung zum Beispiel. Was ist okay zu sagen und was ist aber diskriminierend und wo hört die Meinungsfreiheit auf? Ich denke, da haben wir auf jeden Fall noch auf der politischen Ebene auch noch weitere Maßnahmen zu erwarten, damit der Diskriminierungsschutz auch wirklich angegangen werden kann.
Ihre Arbeit besteht ja auch nicht nur darin, Studierende zu beraten, sondern was Sie auch machen, ist innerhalb der Uni Göttingen zum Thema Antidiskriminierung aufklären und sensibilisieren. Erleben Sie da bei den verschiedenen Mitgliedern der Universität und Stellen auch manchmal Desinteresse am Thema oder gar Ablehnung und Gegenwehr?
Wir haben dieses Semester zum Beispiel eine Instagram-Sensibilisierungskampagne gemacht, wo relativ viele Viewerinnen auch die Kampagne angeguckt haben und es gab vorwiegend positive Rückmeldungen und vereinzelt gab es vielleicht auch mal eine E-Mail dazu, ob es wirklich so nötig ist, kulturelle Aneignung als Rassismus zu betrachten oder darüber zu reden, so ins Detail gehend. Aber letztendlich finde ich das eigentlich schön, dass ein Diskurs entsteht und dann Menschen auch mit mir in Dialog treten und wir darüber reden können, warum stößt das mir eigentlich gerade auf, was ich da gelesen habe? Was macht das eigentlich mit mir? Und was macht das mit mir, wenn ich weiß, ich habe Privilegien? Oder was heißt das denn, weiß sein im Kontext von Rassismus? Was heißt das, wenn ich Privilegien habe, die andere nicht haben? Und wie kann ich mich so verhalten, dass ich deswegen trotzdem nicht diskriminiere? Und ich glaube, das wird auch gerade unter vielen Studierenden immer wichtiger, einen guten Umgang zu finden, dass sie selber diskriminierungssensibel, diversitätsbewusste Veranstaltungen machen können. Und merke, dass die Beratungsnachfrage gerade von studentischen Initiativen und Menschen, die sich da auch informieren wollen und selber sensibilisieren wollen und einfach vermeiden wollen, sich diskriminierend zu verhalten, dass diese Bedürfnisse immer größer werden zurzeit.
Sie haben eine wirklich sehr herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe. Ich finde, das ist schon klar geworden. Mit Blick auf meine Universität, mit Blick auf die Uni Bielefeld, die sehr wahrscheinlich in der nächsten Zeit eine recht ähnliche Antidiskriminierungsstelle bekommt, wie Sie sie schon in Göttingen haben. Was würden Sie sagen, was kann eine Universität falsch machen bei der Einrichtung einer Antidiskriminierungsberatung? Worauf muss man unbedingt achten?
Also ist ja erstmal wunderbar, eine Antidiskriminierungsstelle zu haben. Falsch machen ist schwierig zu beantworten, was jetzt genau falsch ist und was richtig. Aber ich denke, dass es gut ist, drauf zu gucken, welche Personen die Studierenden einfach gut beraten können. Und wir hatten an der Uni Göttingen zum Beispiel eine Transberatung, bis letztes Jahr noch eine Peer-Beratung, das heißt von einer Person, die selber trans, inter, queer ist, dann auch Menschen zu beraten, die trans, inter, queer sind. Das sind Vorteile. Also in einer Peer-Beratung kann ich mit einem anderen Wissen, mit einer anderen Empathie und mit einem ganz anders empowern beraten. Ich glaube, dass Peer-Beratung immer wichtiger wird, dass man zum Beispiel, wenn man zu Rassismus berät, da ist, komme ich an meine Grenzen als weiße Person. Ich kann nicht gut zu Rassismus empowern beraten. Ich kann natürlich trotzdem dazu beraten, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich eine Peer-Beratung anbieten würde, in der Empowerment auch eine große Rolle spielen kann und sollte. Das heißt, der Aspekt Empowerment sollte auf gar keinen Fall vergessen werden. Vielleicht ist das was man falsch machen kann. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass Anonymität wirklich wichtig ist und Vertraulichkeit. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass so eine Stelle auch wirklich fest verankert ist in den Strukturen und langfristig angelegt wird von Anfang an.
Sie greifen meine letzte Frage schon vorweg. Wunderbar. Vielleicht können Sie aber noch ergänzen, abseits vom Aspekt der Peer-Beratung, was glauben Sie, eine Person wie Sie, die in einer Antidiskriminierungsberatung arbeitet, was muss die noch können? Was muss die mitbringen, um einen guten Job zu machen?
Die Person muss natürlich richtig ausgebildet sein. Im Idealfall sowohl im Bereich Beratung als auch im Bereich Antidiskriminierung. Es gibt aber auch sehr gute Ausbildungen beim ADVD zum Beispiel, wo man sich als Antidiskriminierungsberatung direkt weiterbilden kann. Ja, und ich denke, dass es auch wichtig ist, ein bisschen Erfahrung einfach in den Jahren zuvor sammeln zu können, weil letztendlich ich lerne selber jeden Tag wieder Neues dazu und muss auch selber mir eingestehen, dass ich natürlich nicht immer alles im Blick habe und auch selber Fehler mache, wenn ich zum Beispiel eine Broschüre gestalte und nicht gut auf die Kontraste geachtet habe, wie mir das gerade passiert ist, dann sind Menschen mit Sehbeeinträchtigungen vielleicht dann doch nicht so gut angesprochen, weil ich das übersehen habe. Und es ist ganz wichtig, diese Offenheit auch zu haben, zu erkennen, dass man selber nicht alle Antworten hat und selber dazulernen muss und sich weiterbildet, weil letztendlich ist Diskriminierung einfach ein sehr großes Feld und ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr vielseitig. Ich denke trotzdem, man kommt immer wieder auf den Aspekt der Peer-Beratung zurück, dass man sagen muss, die Personen, die selber bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die aber auch sich einfach sehr intensiv aus ihrer eigenen Positionierung heraus mit bestimmten Themen auseinandergesetzt haben, das ist wirklich Gold wert.
Das sagt Antidiskriminierungsberaterin Sarah Böger von der Uni Göttingen. Sie unterstützt Studierende, die von KommilitonInnen oder Lehrenden diskriminiert wurden. Mit ihr hat mein Kollege Steven Hartig gesprochen, um auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen, denn auch unsere Uni Bielefeld könnte bald eine ganz ähnliche Beratungsstelle bekommen, eine Kommission gegen Diskriminierung. So etwas könnte es wahrscheinlich bald an der Uni Bielefeld geben. Mit diesem Vorschlag muss sich aktuell zumindest unser Rektorat beschäftigen, denn es ist eines der ersten Ergebnisse des Auditverfahrens, über das wir ja eben schon mit Judith Fett gesprochen haben. All das hat uns die Uni bestätigt. Wie genau so eine Kommission aussieht und was sie macht, das wissen wir noch nicht ganz genau. Eine Gruppe des Audits hat sich allerdings explizit mit diversitätssensiblen Beratungsangeboten beschäftigt. Und auch die Uni hat uns Herzi 89 gegenüber betont, wie wichtig ihr Antidiskriminierungsmaßnahmen seien.